Es gibt auch kaum was, was, ich sag mal, das Wohlbefinden einer Person so stark runterzieht, wie einsam zu sein. Also es ist wirklich eine ganz harte Erfahrung, wenn man das nicht, wenn man das über längere Zeiträume dulden muss und die psychisch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr unangenehm werden kann. Wenn man sich anguckt, was haben die Leute dann für Probleme, wenn für das Lebensnotwendige gesorgt ist, wie das in unseren Wohlstandsgesellschaften typischerweise der Fall ist, dann ist Einsamkeit schon so eins der ganz primären Probleme, das Leute bekommen können und das einfach auch gar nicht so wenig Leute haben. Mhm. Und ich würde halt sagen, naja, Einsamkeit ist eigentlich schon so eine ganz zentrale Stellschraube, wenn es darum geht, wie schaffen wir eigentlich eine lebenswerte Gesellschaft. Da ist Einsamkeit, würde ich sagen, wenn sowas geregelt ist, wie dass jeder was zu essen hat und dass niemand dir auf die Fresse haut, wenn du irgendwie falsch aussiehst, dann kommt irgendwann Einsamkeit relativ schnell als das Nächste, was man irgendwie hinkriegen muss. Dass eigentlich jeder, der das will und möchte, nicht einsam zu sein braucht. Ja.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Ihr wisst es, ich sag's trotzdem nochmal, mein Name ist Sven Häusler und dies hier ist die zweite Folge zum Thema Einsamkeit und Beziehung. Und jetzt denkt ihr vielleicht, aber wenn man Beziehung hat, dann ist man doch nicht einsam. Oder ihr denkt, das ist ein interessantes Themenfeld und ich wäre bereit für einen Deep Dive. So oder so, hier seid ihr richtig. Da ich euch aber nur sehr bedingt weiterhelfen kann, greife ich auch dieses Mal wieder auf einen sehr bewährten und cleveren journalistischen Trick zurück, der nur in ganz geheimen Zirkeln weitergereicht wird. Ich lasse einfach eine andere, viel kompetentere Person erzählen und beschränke mich auf das Fragen. Er wurde 1981 geboren. Seine Forschungsschwerpunkte sind Soziologie der Freundschaft, soziale Netzwerktheorie, soziale Isolation, Familiensoziologie, Thanatosoziologie, wer kennt es nicht, das griechische Wort Thanatos bedeutet Tod, und Arbeits- und Spielsoziologie. Mathematik, Soziologie und Hispanistik hat er auch studiert. Seine Dissertation hat er zum Thema Freundschaft geschrieben. Von 2009 bis 2015 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Nach Forschungsaufenthalten in Chile und den USA leitete er an der Universität Kassel die Nachwuchsgruppe Gamifizierung als soziologisches Problem. Und er hat seit 2017 an der Universität Kassel die Projektleitung der BMBF-Nachwuchsgruppe Decarb Friends inne. Natürlich gibt es da auch noch diverse Publikationen, da kommen wir vermutlich noch drauf zu sprechen. Aber wie es der Zufall so will, heißt seine aktuelle Veröffentlichung Zeiten der Einsamkeit, Erkundungen eines universellen Gefühls. Für mich klingt das alles jedenfalls tatsächlich ein bisschen so, als brächte er ein Portionchen Kompetenz mit. Herzlich willkommen, Janosch Schobin.
Hallo Sven.
Schön, dass du da bist und dann noch in persona. Wir sitzen hier gemütlich bei einer Tasse Tee.
Mit Blick auf Spielplatz. Das ist ziemlich cool.
Mit Blick auf einen Spielplatz, genau. Ja. Apropos Spielplatz, wir beginnen jede Folge gerne mit einer kleinen Anekdote, mit einem Highlight der Woche oder einem Highlight der zurückliegenden Tage. Hast du was im Sinn, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist?
Die letzten Tage.
Ja. Oder Wochen.
Wochen, nein. Die letzten Tage, heute Morgen war ich mit meiner Tochter, bin ich einmal durch den Park mit dem Hund spazieren gewesen. Das war ziemlich gut. Doch. Der Hund ist immer, da war es noch so ein bisschen dunkel und der Hund, der ist ein kleiner Hund. Und wenn da so viele große Hunde sind, dann ist der so ein bisschen zurückhaltender und fühlt sich nicht so ganz so frei und groß. Und wenn der Park dunkel ist und dann noch nicht so viele Leute unterwegs ist, dann ist das so ein fliegender Wischmob, der. Ja, und das ist immer einfach gut. Also das macht Freude und da fühlt man sich gleich besser, wenn man das gesehen hat.
Ja, glaube ich. Hunde sind gute Motivatoren, oder? Also würdest du sagen, du durch den Hund bist du mehr unterwegs, gehst du mehr raus, bist du mehr in Bewegung?
Ich jetzt vielleicht nicht, aber meine Frau und meine Tochter schon. Okay. Ich war schon davor eigentlich immer relativ viel auf den Füßen. Und ich meine, mit Blick auf Einsamkeit gibt es ja auch tatsächlich diesen sogenannten Pet-Effekt. Also gerade Hunde sollen einsamkeitsdämpfend wirken.
Ja, ja. Ja, auch Pandemie hat da auch nochmal einen großen Schub mit sich gebracht. Also in Berlin ist es definitiv zu beobachten, dass noch mehr Menschen Hunde haben. als vor der Pandemie.
Ja, und wir haben den jetzt seit sehr kurzem und es ist schon so, also ich merke, dass das bei uns in der Familie zumindest so ein totaler Stressbuffer ist. Mhm. Also der, sobald du nach Hause kommst und egal wie schlecht der Tag war, fängt er natürlich sofort, also man kommt rein und man kann schlecht gelaunt sein, aber der ist so voller Freude und sieht einen, dass sozusagen die Hälfte des Stresses schon weg ist nach der Begrüßung durch den Hund. Deswegen, cool. Ja, also die puffern tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, was man so an Emotionen und so mitbringt. Mhm. Und das ist ja für uns total eine super Erfahrung mit dem Tier.
Ey, kein Wunder, dass die besser drauf sind. Die haben auch keine Smartphones.
Ja, und keine Zukunftsangst anscheinend. Wenn der wüsste, was in der Zeitung steht, die
Woche. Ja, genau, lesen können die auch nicht. Oder nicht, dass wir es wüssten. Voll gut für die. Mein Highlight ist tatsächlich, hat auch mit Bewegung zu tun, und nämlich Sport. Also einfach die, ich würde nicht sagen die Wiederentdeckung, aber wie wahrscheinlich 90% aller Menschen habe ich in den Wintermonaten wieder angefangen, Sport zu machen, regelmäßig. Und ja, was soll ich sagen? Das tut total gut. Ich besuche auch dann so richtig Kurse und mir wurde gesagt, ab März werden die wieder Lehrer, weil dann gehen die ersten wieder auf, da setze ich drauf und ich werde durchhalten. Fragt mich im März nochmal, aber mein Plan ist, durchzuhalten und ab dem Sommer gehe ich dann auf Masse und wechsle rüber zu Martial Arts.
Ja. Ich habe lange Kampfsport gemacht und okay, mein Sifu von damals, der hat immer gesagt, er lebt von den Karteileichen. Ja. Das ist im Geschäftsmodell eine ganz wichtige Größe. Mhm. Wie viele nicht aktive Vertragsnehmer hat ein Fitnessstudio eigentlich?
Ja, ist das Konzept, genau. Das haben jetzt die Softwareanbieter auch entdeckt und verkaufen deswegen nur noch Abo-Modelle. Mhm. Sehr schlau. Janosz, als ich das jetzt so vorgelesen habe, also dein ist ja nur ein kleiner Ausriss deines Werdegangs. Ich könnte jetzt auch eine Person vor mir haben, die 70 Jahre alt ist und schon ein ganzes Leben hinter sich, aber du stehst in der Blüte deines Lebens, 81 geboren. So, wow, das ist echt eine Menge. Woher kommt die Begeisterung und die Lust auf Wissen?
Gute Frage. Bis zum gewissen Grad würde ich so sagen, in die Wiege gelegt. Also neugierig war ich irgendwie immer, muss man so sagen. Und mein Chef hat immer gesagt, ich habe ein Picasso-Problem. Also ich will immer alles machen und alles können und alles wissen. Das kann man natürlich nicht. Und auch ich habe natürlich so meine Steckenpferde. Aber ich bin tatsächlich einfach jemand, der schnell auch mal sich mit was anderem befasst, als was er jetzt typischerweise macht. Das war im Studium schon so. Deswegen habe ich auch diese komische Kombi studiert. Ich habe, also ich glaube, ich war tatsächlich der Einzige, der es hier gemacht hat, der Soziologie, Mathematik und hispanische Literaturwissenschaft parallel studiert hat. Und ich konnte mich nie so richtig eigentlich festlegen, weil ich zu viele Dinge einfach interessant gefunden habe. Das war irgendwie immer so. Und habe dann in der Soziologie tatsächlich ein Fach gefunden, das mir das auch ermöglicht. Also so bin ich auch zur Soziologie tatsächlich gekommen. Ich wollte damals, würde man auch nicht glauben, aber ich wollte damals Kampfsportlehrer werden, als ich jung war. Und hatte eigentlich so das Studium so als ein Hobby geplant. Das sollte mal so mein fürs Gehirn auch ein bisschen was werden. Und dann hatte ich mir die Lehrpläne durchgeguckt und in Soziologie gab es so alles. Ne, da gab es ein bisschen Mathematik. Mathematik fand ich immer großartig. Also ich war immer ein bisschen Nerd. Und dann gab es aber ganz viel Geschichtswissenschaften oder Sachen, die zumindest an Geschichtswissenschaften angelehnt waren. Es gab Sozialpsychologie, es gab von allem ein bisschen was mich irgendwie interessiert. Und ich dachte, Soziologie ist ein super Fach, das mache ich. Ja, und die anderen beiden Fächer habe ich dann so in den Extrem gewählt. Ich war früh literaturbegeistert, muss man sagen. Also ich habe schon sehr früh, ich sag mal, die Schundliteratur hinter mir gelassen und habe ernsthafte Literatur gelesen, gerade lateinamerikanische Literatur. Und das war so das eine. Und das andere war Mathematik. Und konnte dann machen, was ich wollte im Studium. Das war auch der ganze Kontrast zur Schule. Ich habe Schule gehasst, wirklich gehasst. Und an der Uni durfte man auf einmal das machen, was man wollte. Und das war einfach genau meine Welt, muss man sagen.
Und du hast schon gesagt, es wurde dir ein bisschen in die Wiege gelegt. Inwiefern? Aus dem Elternhaus? Oder?
Ja, also das zum einen. Also ich habe studierte Eltern, jetzt auch keine Professoren oder sowas, aber auch Leute mit sehr diversen intellektuellen Interessen. Bei uns zu Hause wurde immer viel geredet, viel gestritten auch und dementsprechend war das so auf der Ebene. Dann dadurch, dass meine Eltern Entwicklungshelfer waren, war das auch immer sehr, ja, einfach sehr vielfältig. Also von irgendwie bei irgendwelchen Schafen sein, die gerade geimpft werden müssen, zu irgendwelchen Gemeinschaftsgärten, die gepflegt werden mussten, zu in irgendwelchen Büros, wo Planungsprozeduren vorbereitet wurden. Da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, Bleistifte angespitzt oder irgendwas als Kind. Also das war immer eine interessante Welt, in der ich da unterwegs war. Und da war es dann einfach so, dass man sich nicht so festlegt auf so eine Spur letzten Endes.
Mhm. Oh, voll schön, wenn einem sowas so mitgegeben wird und dann wahrscheinlich für deine Eltern auch toll, das zu sehen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Okay, hab ich jetzt so in den Mund gelegt.
Ja, ja.
Inwiefern hat das dann, okay, sie waren Entwicklungshelfer, deine Eltern, in deinem neuen Buch, also ich habe es ja schon erwähnt, Zeiten der Einsamkeit, da geht es ja auch um soziale Isolation und um Freundschaft. Würdest du sagen, dass es da auch schon eine Brücke gibt?
Ja, auf zwei Weisen. Also zum einen zu dem Buch, ich bin halt sehr viel umgezogen. Also Entwicklungshelferkinder sind ähnlich wie so Diplomatenkinder in so einem Vierjahresrhythmus unterwegs. Das heißt, diese Projekte gehen so in der Regel 4 Jahre und dann ist man wieder in Deutschland und dann ist man wieder im Ausland. Und das heißt, man hat mehr oder weniger eingebaut, diese 4 Jahre, man räumt den gesamten Freundeskreis ab und muss irgendwo neu Fuß fassen. Was dann nochmal anders als bei Diplomatenkindern ist, ist, dass man in der Regel irgendwo in den Busch geht. Also man geht irgendwo hin, wo Deutsch oder deutsche Schulen auch, entweder gibt es sie und sie sind sehr schlecht oder es gibt sie gar nicht. Man hat also viel mehr direkt mit der lokalen Bevölkerung zu tun als ich sag mal, in so einem Diplomatenkinderleben. Und ja, das heißt natürlich auch, dass man viel weniger darauf bauen kann, dass man eigentlich schon weiß, wie das jetzt vor Ort genau funktioniert. Das ist alles viel noch mal schwieriger. Also es ist tatsächlich eher so, wie man kommt wirklich wohin und man ist komplett fremd. So diese Problematik hatte ich natürlich als Kind mehrfach und als Jugendlicher. Und das war so ein Punkt. Und dann diese Rückkehren sind dann auch schwierig. Man kommt zurück in ein Land, das man eigentlich vergessen hat auf eine gewisse Art und Weise, mit dem man noch nicht mehr viel zu tun hat. Also diese Rückkehr nach Deutschland, gerade so als ich so 18, 19 war, war schon ziemlich hart und einschneidend. Das war eine schwierige Zeit, weil Deutschland von außen ziemlich hermetisch ist, wenn man reinkommt. Und dann, wenn man dann auch nicht, ja, nirgendwo dazugehört, war es eine sehr auch einsame Zeit. Das ist das eine, was mir so das Thema so ein bisschen von vornherein in die Wiege gelegt hat. Und das andere, was für mich total einschneidend war und was auch in dem Buch sich wiederfindet, ist diese Erkenntnis, dass diese Nachkriegsgeneration sehr einsam war. Für mich war meine Großmutter eine ganz wichtige Person. Das ist die Großmutter mütterlicherseits, muss man dazu sagen. Also die Mutter von meiner Mutter. Und als sie starb, hat die so ein 20-, 30-seitiges so einen kurzen Bericht über ihren Leben hinterlassen. Und in dem steht, dass sich niemand vorstellen kann, wie einsam sie gewesen ist. Hat mir ganz früh so eine Sensibilität für den Umstand gegeben, dass diese ganze Idee, dass so moderne Gesellschaften immer einsamer werden, nicht so eine einfache Idee ist. Mhm. Weil gerade diese Nachkriegsgeneration, wenn man sich anguckt, woran das eigentlich lag, da waren häufig die Männer tot, die Väter waren tot, die Brüder waren tot, also es waren so viele einfach gestorben und in der Vergangenheit geblieben. Auch so viele Beziehungen, die einfach aus dem Nichts zerrissen waren und die nicht mehr geflickt werden konnten. So in meiner Familiengeschichte gibt's dazu, wenn man so will, so unglaublich viele Anekdoten und ein bisschen, also meine Urgroßmutter zum Beispiel, die wird erzählt, also jetzt auch, das ist wieder mütterlicherseits, dass man zu Hause keine Musik spielen konnte, weil das an den toten Sohn erinnert hat, der in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben war. Und also da merkt man musste leise zu Hause sein, da Musik anmachen, das ging nicht, ne? Also so eine Stimmung muss man sich in der Nachkriegszeit einfach vorgestellt haben in Deutschland.
Eigentlich die Definition von Leben, wenn Musik im Haus ist.
Und mir leuchteten daher von Anfang an irgendwie diese ganzen Thesen nicht ein, dass moderne Gesellschaften immer einsamer werden sollen. Ich gedacht, meine Güte, was ist denn uns passiert, was in irgendeiner Art und Weise damit mithalten können sollte? Also wie das, was halt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert ist, was einfach so viele Leute in Situationen gebracht hat, in denen man nicht anders sein konnte als einsam. So, das war so ein bisschen, ich sage jetzt so sagen, aus der Familiengeschichte raus bin ich da mit ein bisschen anderen Intuitionen rangegangen als viele andere Kollegen.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, als du dann mit 18, 19 nach Deutschland zurückgekommen bist, war das durchaus auch eine Hürde und eine schwierige Zeit. Wie bist du damit umgegangen?
Naja, so damals selber habe ich das relativ stark einmal durch Musik kompensiert, weiß ich noch. Musik war da irgendwie so das Medium, mit dem man das probiert hat, ich sag mal, erträglich zu machen. Das war ziemlich stark. Und dann kommen noch so andere Sachen dazu. Ich hatte das mit dem Kampfsport ja zum Beispiel erwähnt. Das waren so meine ersten Versuche, relativ simpel. Ich gehe einfach irgendwo hin und Kampfsport war so eine von den Sachen, die mich interessiert haben. Hatte auch noch so ein paar andere Aspekte. Ich war immer ein schüchternes Kind, ziemlich zurückhaltend und hatte ziemlich große Schwierigkeiten, auch auf Leute zuzugehen immer. Das war nicht mein Ding. Ich hatte so einen kleinen Bruder, der konnte das ziemlich gut, den habe ich immer vorgeschoben.
Praktisch.
Der konnte da Kontakte knüpfen. Ich war netter als er. Ich bin bis heute netter als er.
Okay.
Aber er konnte besser Kontakte knüpfen.
Wie viel jünger ist er?
1,5 Jahre jünger.
Okay, ja, da kann man gut vorschicken.
Genau.
Sehr gut.
Da habe ich immer so vorgeschoben und sozusagen als Kontaktlieferanten benutzt. Und dann in Deutschland hatte ich den nicht dabei, der war noch zu jung, der war noch in der Schule und dann musste ich das irgendwie selber machen. Und Kampfsport, da war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du musst irgendwie, ich sag mal, damals habe ich gedacht, einfach, ich muss selbstbewusster werden. So, ne? Das war so mein Hauptding unter anderem. Und dann kam noch hinzu, es gab noch so eine philosophische Komponente. Ich war ziemlich fanat in so taoistische Ideen. Und es gibt so einen taoistischen Kampfsport, der heißt Wing Chun. Und ich hatte so ein Buch gelesen und das wirkte für mich wie so eine ganze Philosophie für das ganze Leben.
Mhm.
Also für das Interpersönliche, für den Umgang mit sich selber, aber auch für alle möglichen sozialen Situationen, denen man nicht gewachsen war. Wie zum Beispiel, wenn einem jemand irgendwie krumm kommt. Und da habe ich gedacht, ja, das ist genau das Richtige, das mache ich. Das passte mir so von der philosophischen Seite ganz gut ins Konzept und von der anderen Seite. Und dann habe ich da angefangen, Kampfsport zu machen.
Okay.
Das war tatsächlich so mein erster Schritt in die deutsche Gesellschaft rein. Das war auch insgesamt eine total irre Erfahrung. Weil Wing Chun Anfang der 2000er ist das dann, Ende der 90er, Anfang der 2000er in Deutschland, war das tatsächlich fast so eine Sekte, muss man sagen. Es gab so einen Guru, der heißt Kernspecht, der ist, glaube ich, vor einigen Jahren gestorben. Es gab, glaube ich, 500.000 aktive Wing Chunler in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und das war richtig so eine riesen Community letzten Endes. Ne? Also man kam da rein und dann gab es natürlich so eine Rangordnung und dann machte man irgendwelche Abzeichen und man stieg auf und dann gab es immer so ein paar Mal im Jahr so Treffen in Heidelberg in der Nähe von so einem Schloss, wo dann alle zusammenkamen in so Uniformen.
Oh je, schon
ziemlich,
okay.
Eine ziemlich seltsame Sache und ein totaler Melting Pot. Also da waren, also zum Beispiel mein Wing Chun-Lehrer ist türkischen Ursprungs. Und es gab so eine ganze, so, ich sag mal, türkische Community, die da unterwegs war. Ganz viel Osteuropäer. Also es war so ein totaler Mix einfach, ne? Der sich da traf. Und das war interessant.
Also den Gedankengang kann ich total nachvollziehen, zu sagen, okay, ich will mich körperlich stärken. Also ich bin auch, hört man mir nicht an, aber ich bin ein ziemlich schmächtiger Typ.
So, gute Stimme dafür.
Ja, genau. Ich kompensiere es dadurch. Aber den Gedankengang hatte ich definitiv auch. Also ich eigne mir Kampfsport an, um darüber halt zu einem besseren Selbstbewusstsein zu kommen. Mit der taoistischen Philosophie, da hätte ich dann nicht mithalten können. Aber okay, jetzt ist dir also durch Großmutter, Urgroßmutter, durch deine eigenen Erfahrungen ist dir das Thema Einsamkeit ins Leben gerutscht und hast dir gedacht, da forsche ich mal mehr dazu und beschäftige mich näher damit? Oder?
Ja, ich habe tatsächlich erst zu Freundschaften geforscht.
Mhm.
Und wenn man zu Freundschaften forscht, stellt man schnell so ein paar Kleinigkeiten fest. Das waren so eher so Sachen am Rande erst, aber das Erste war, dass es eigentlich immer diese Gruppe von Leuten gibt, die keine Freunde haben.
Mhm.
Und ein nicht so ganz kleiner Teil von dieser Gruppe. Es gibt natürlich auch Leute, die haben wirklich ein geringes Beziehungsbedürfnis. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt eine Gruppe unter denen, die wollen auch keine Freundschaften und die brauchen eigentlich auch keine Freundschaften. Also die sind auf eine gewisse Art und Weise sozusagen sozial sehr, sehr genügsam. Aber es gibt auch immer diese unfreiwillig Freundlosen in dieser Gruppe. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass Leute, die keine Freunde haben, wesentlich einsamer sind. Das ist also so ein relativ langes, lang bekanntes Phänomen. Und so kam ich dann irgendwie zu dem Thema. Also die Schattenseite der Freundschaft war so mein Einstieg in das Thema. Und ja, damals muss man sagen, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, das war so um 2009 rum, war das noch so ein totales, ich sag mal, Nischenthema wäre schon geprahlt. Also es war überhaupt kein Thema. Einsamkeit war einfach, es gab so ein paar Ecken in der Psychologie, wo man sich damit befasst hat, in der Soziologie nicht, gar nicht, einfach überhaupt niemand. Es gab mal eine, ich glaube, sowas wie eine Dissertation in 15 Jahren oder sowas zu dem Thema. Es war ein total brachliegendes Thema letzten Endes. Und ja, und ich hatte damals noch die auch vollkommen irrige Ansicht, dass Forschung so funktioniert, dass man probiert, in neue Gebiete vorzustoßen und dort Sachen rauszufinden und dass man so wissenschaftliche Karriere macht. Stellt sich raus, das ist nicht die beste Strategie. Es ist besser, an Dingen zu forschen, an den Fehler anderer auch forschen. Da kann man nämlich leichter publizieren und mehr wird aber schneller irgendwo eingeladen und solche Dinge. Naja, damals habe ich halt gedacht, ja, das ist eigentlich ein extrem interessantes Thema, das viel zu wenig erforscht wird, gerade auch aus so einer sozialwissenschaftlichen und soziologischen Perspektive praktisch nicht thematisiert wird. Und dann habe ich mich da so peu à peu rangeschlichen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, was auch wenn so wenig hingeschaut wurde über so eine lange Zeit, zum Glück machst du das jetzt, was für eine gesellschaftliche Relevanz hat denn das Thema?
Ja, ich würde sagen, das ist bei uns schon eins der größten sozialen Probleme. Mhm. Es ist vielleicht nicht so ein Riesenproblem, also es gibt ja diese ganzen Panikdiagnosen über sowas wie die Einsamkeitspandemie und die Vorstellung, dass moderne Gesellschaften einfach in so, auf so einem Pfad sind, in dem am Ende alle einsam sind, mehr oder weniger. Das ist vielleicht nicht der Fall, aber es ist, glaube ich, so mit dem, was wir noch an Armut haben, das größte Problem in so einer Wohlstandsgesellschaft. Und es gibt auch kaum was, ich sag mal, das Wohlbefinden einer Person so stark runterzieht, wie einsam zu sein. Also es ist wirklich eine ganz harte Erfahrung, wenn man das nicht, wenn man das über längere Zeiträume dulden muss und die psychisch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr unangenehm werden kann. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, es ist halt ähnlich, ist es so ein bisschen wie Schmerzen letzten Endes. Es ist so, wenn man sich anguckt, was haben die Leute dann für Probleme, wenn für das Lebensnotwendige gesorgt ist, wie das in unseren Wohlstandsgesellschaften typischerweise der Fall ist, dann ist Einsamkeit schon so eins der ganz primären Probleme, das Leute bekommen können und das einfach auch gar nicht so wenig Leute haben. So dass ich sagen würde, eigentlich ist das ein super relevantes Thema. Vor allen Dingen, wenn die Frage ist, wie macht man eine Gesellschaft so, dass sie für Menschen angenehm ist, dass man in ihr gut leben kann, ist das schon ein super, super primäres Thema. Aber er hat natürlich, hat immer auf dem Rücksitz nur gesessen. Und wenn andere Themen wie der Arbeitsmarkt sind halt wichtiger, ne? Also, das ist klar, ne? So, und ich würde halt sagen, Einsamkeit ist eigentlich schon so eine ganz zentrale Stellschraube, wenn es darum geht, wie schaffen wir eigentlich eine lebenswerte Gesellschaft? Da ist Einsamkeit, würde ich sagen, wenn sowas geregelt ist, wie dass jeder was zu essen hat und dass niemand dir auf die Fresse haut, wenn du irgendwie falsch aussiehst, dann kommt irgendwann Einsamkeit relativ schnell als das Nächste, was man irgendwie hinkriegen muss. Dass eigentlich jeder, der das will und möchte, nicht einsam zu sein braucht. Ja.
Jetzt ist es ja nach dem, was du, ich weiß nicht, was die Zahlen sagen, aber nach dem, was du beschrieben hast, Nachkriegszeit, ist jetzt nicht so, dass es ein Thema Einsamkeit, dass es ein Thema ist, was in den letzten 10 Jahren aufgepoppt wäre oder so. Warum wird dann trotzdem so wenig hingeschaut? Oder kommt einfach niemand auf die guten Maßnahmen, die uns da weiterbringen? Woran liegt's?
Ja, es hat sich ja total geändert. Also mittlerweile ist es so richtig ich würde sagen, fast schon ein Modethema. Wir haben mittlerweile auf politischer Ebene zum Beispiel gibt es eine Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit. Wir haben, NRW hat eine eigene Stabsstelle, also die Staatskanzlei in NRW hat eine eigene Stabsstelle. Es gibt in vielen Bundesländern mittlerweile Beauftragte für das Thema. Das geht bis runter auf die Kommunalebene. Also es ist so, dass sich da schon ziemlich viel bewegt im Apparat. Es ist auf lokaler Ebene so, dass eigentlich überall Initiativen gegen Einsamkeit entstehen. Das ist fast schon wie eine soziale Bewegung. Mhm. Also da ist wahnsinnig viel los von Leuten, die einfach entscheiden, jetzt ändere ich hier in meinem Viertel was, ich mache einen Aushang und dann gibt es jede Woche einen Spaziergang. Bis hin zu, das sind die großen Wohlfahrtsorganisationen, so wie die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie und die Caritas, sich einfach systematisch überlegen, wie sie das Thema in ihre Angebote einpflegen. Das ist ein ziemlich großes Thema geworden. Warum das so lange geschlummert hat und eigentlich schon viel länger ein Problem ist, ja, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt da so ein paar so Hintergründe, die haben, glaube ich, mit der Wissenschaft zu tun. Also lange war es so, dass man in der Wissenschaft selber geglaubt hat, dass Einsamkeit eher so ein abgeleitetes Problem ist. Also ich sag mal zum Beispiel, man hat eine psychische Erkrankung, wie eine Depression, und dann ist Einsamkeit ein Symptom. Also Einsamkeit ist immer nur, wenn man so will, was das kommt am Ende. Und wenn man Einsamkeit loswerden will, dann tut man besser daran, zum Beispiel sowas wie Depressionen zu bekämpfen, dann ist man die Einsamkeit irgendwann auch los. So, ne? Also Einsamkeit war gar nicht so sehr das Kernproblem, sondern Einsamkeit war eher wie so ein erweitertes Symptom von allen möglichen Malesen. Und man dachte, wenn man die anderen Malesen unter Kontrolle bekommt, dann kriegt man auch irgendwann die Einsamkeit unter Kontrolle. Und dementsprechend hat man sich nicht um Einsamkeit gekümmert, sondern halt eher sowas wie um eine bessere Strategie für psychische Gesundheit. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann angefangen zu ändern, in dem Moment, wo man gemerkt hat, dass Einsamkeit wahrscheinlich nicht ganz so harmlos ist, würde ich mal sagen, sondern Einsamkeit selber in diesem kausalen Netz, in dem selber häufig die Ursache von Problemen ist, also zum Beispiel von sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Depressionen. Weil Einsamkeit selber ist so von der neuropsychologischen Seite eine relativ komplexe Reaktion auf soziale Kränkungen, soziale Zurückweisungen, soziale Ausschlüsse, die einfach schief gehen kann. Also in der ersten Phase, wenn man Einsamkeit empfindet, ist sie häufig tatsächlich, wird das als schmerzähnlich beschrieben. Das ist so ein Gefühl der Zurückweisung, des Schmerzes. Das ist ein unangenehmes, komisches, auch sehr intensive Empfindung meistens. Und auf die löst mehrere Sachen aus. Und eine Sache, die sie typischerweise auslöst, ist eine Verstärkung der Wahrnehmung sozialer Bedrohung und eine soziale Rückzugsneigung. Das ist ja auch ziemlich logisch, ne? Wenn man irgendwie mit Leuten aneinander gerät und man weiß nicht, was ist jetzt um mich rum los und was kann da sein, und dann ist Rückzug eigentlich und die Verstärkung der Wahrnehmung, wo eigentlich überall Konfliktherde sein könnten, eigentlich eine ganz, wie soll man sagen, dienliche Reaktion darauf. Mhm. Und in der Neuropsychologie geht man dann davon aus, dass dann daran anschließend an die Reaktion einfach so das sogenannte Reaffiliationsmotiv getriggert wird. Also man probiert dann in der zweiten Phase diese Beziehungen, die in Konflikt geraten sind oder die verloren gegangen sind, entweder zu ersetzen oder zu kitten. Also dass man dann sozusagen kognitive Prozesse stattfinden, indem man das probiert, irgendwie zu bewältigen, was da passiert ist. Mhm. Und dann am Ende das Resultat typischerweise sein sollte, bessere Beziehungen, gestärkte Beziehungen, neue Beziehungen, so. Und aus einem gewissen, auch nicht wirklich gut wissenschaftlich verstandenen Gründen geht das häufig auch schief. Das heißt, die Leute kommen in diesen Rückzug rein und kommen aber gar nicht mehr da raus. Mhm. Einsamkeit kann also, wenn man so will, wie so eine Art Teufelskreis werden. Ich bin einsam, dann ziehe ich mich zurück, dann fühle ich mich erstmal besser, und dann verstärke ich, dann mache ich mehr von dem wahrscheinlich, was gerade dazu geführt hat, dass ich mich besser fühle. Ja, ja. Ich ziehe mich also noch mehr zurück, ich bin noch ein bisschen vorsichtiger in meinen sozialen Kontakten und so weiter. Und das ist so eine Problematik, die dann einfach, wenn die lange anhält, alles Mögliche sein kann. Das kann der Anstoß für eine Depression, für einen depressiven Schub sein. Das kann dadurch, weil Einsamkeit uns körperlich halt wirklich stresst, einfach ein echter Stressor ist, macht es halt einen auf Dauer irgendwann vermutlich auch krank. Und als man diesen Switch verstanden hat, dass Einsamkeit nicht so ein harmloses Symptom ist, dass wenn ich das andere wegkriege, ist die Einsamkeit auch irgendwann weg. Seitdem ist die, zumindest in den Humanwissenschaften, also in der Psychologie, aber auch in der Medizin, ist da einfach ein richtiger Drive drin. Mhm. Da ist auf einmal die Forschung total explodiert und darüber schwappte das dann auch so in die Gesundheitspolitik rein, zum Beispiel in England, und wurde auf einmal ganz anders wahrgenommen. Also nicht mehr als so ein, ja, ich sag mal, Sekundärproblem, sondern schon als ein Primärproblem.
Ja, und wann war das ungefähr? Wann ist das passiert?
Ich würde so sagen, die ersten Paper, die das so richtig anders deuten, würde ich so auf die Ende der 1990er deuten, Anfang der 2000er. Es gab einen amerikanischen Neurowissenschaftler, Neuropsychologen, der heißt John Cacioppo, der stand dafür sehr stark, der auch sozusagen die entsprechenden psychologischen Theorien umgedeutet hat. Viele von den Sachen oder von den Daten, die dann umgedeutet wurden, gab es allerdings, waren lange bekannt. Also es war zum Beispiel überraschenderweise, ich glaube seit Ende der 70er bekannt, dass einsame Menschen früher sterben. Mhm. So, also zumindest mit der Zusammenhang mit Herzinfarkten war relativ früh bekannt. Schon Anfang oder Mitte der 80er Jahre hatte man Studien gemacht, wo man feststellen konnte, dass die Stresshormonkonzentrationen bei Menschen mit Einsamkeitsbelastungen erhöht sind. Also man wusste ganz viel davon schon lange. Aber wie gesagt, man hat das halt immer in dieser sozusagen Logik gedeutet, das passiert, weil Einsamkeit ein Symptom ist von irgendwas anderem. Ja. Und ja, in dem Moment, wo man das anders angefangen hat zu verstehen, explodiert dann die Forschung, weil dann ist Einsamkeit auf einmal das Ding, was man eigentlich erstmal bekämpfen muss, damit es den Leuten auch wieder gut geht.
Mhm. Hat sich denn die Definition verändert im Laufe der Zeit? Also wenn ich jetzt denke an die Kombination die Zusammenhänge von Freundschaft oder nicht vorhandenen Freundschaften und Einsamkeit, dann denke ich natürlich auch sofort daran, wie sich auch der Begriff von Freundschaft so sehr verändert hat. Ne? Also jetzt ist ja, also mittlerweile ist jeder ein Freund, den man über Insta kennt oder so. Also die Begrifflichkeit hat sich so verändert. Ist es mit der Definition von Einsamkeit auch passiert? Oder ist das eigentlich sind da die Parameter klar, woran man das festmacht, schon seit längerem?
Also in der wissenschaftlichen Debatte ist es seit den 80er Jahren eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche damit gemeint, nämlich so eine Empfindung, die ein Missverhältnis zwischen meinen tatsächlichen Beziehungen und meinen Beziehungsbedürfnissen zum Ausdruck bringt. Sozusagen auf dieser ganz Makro, also so mit der großen Linse von oben, ist das damit gemeint und auch ziemlich durchgängig gemeint. Wie das im Engeren verstanden wird, hat sich sehr stark geändert. Also weil zum Beispiel in diesen Theorien der 1980er Jahre ging man davon aus, das ist eine sehr stark auch kognitiv gesteuerte Frage. Das heißt, das hängt ganz viel an so inneren Abwägungsprozessen, ob man sich einsam fühlt. Also man hatte auf der einen Seite natürlich sowas wie zum Beispiel Beziehungsideale. Ne, so sollte eigentlich meine Beziehung aussehen. Und dann vergleicht man, wie die Beziehung eigentlich aussehen sollte mit der Beziehung, die man hat. Und dann findet man da gewisse Mäkel. Und das, wenn das länger anhält, dann war immer die Idee, dann stellt sich irgendwann dieses Mangelempfinden ein. Diese Beziehung genügt nicht. Also es ist eher so ein bisschen wie wenn man da ständig so einen Tropf, so einen Verlust hat und dann irgendwann ist dieser Verlust zu groß und dann irgendwann wird daraus dann halt Einsamkeit aus dieser Abwägung. Und mit dieser neuropsychologischen Forschung, in der zum Beispiel auch festgestellt wurde, dass Einsamkeit zum Teil zumindest in ähnlichen Arealen verarbeitet wird wie Schmerz im Gehirn. Also die evolutionspsychologische Erklärung ist, dass zumindest ein Teil der Einsamkeitsempfindung so eine Art ungemodeltes Schmerzempfinden ist. Das ist so in der Evolution nicht so eine untypische Sache, dass man so einen alten Mechanismus hat und die Evolution findet eine neue Anwendung für einen alten Mechanismus oder schon bestehenden Mechanismus. Und die Idee ist, das ist, wenn man so will, so eine Adaptation des Schmerzempfindens, die dann halt auch im Gehirn natürlich noch irgendwie weiter und komplizierter verschaltet ist. Aber das ist so zumindest ein Kern von der Einsamkeitsempfindung, ist diese veränderte Schmerzempfindung letzten Endes. Die ist natürlich sofort, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist akut, das ist plötzlich, das ist da. Und man würde ja auch vermuten, dass das so ein bisschen, ich sag mal, sehr archaisch ist. Also man würde sagen, das ist jetzt auch nicht menschenspezifisch vermutlich. Da fängt es schon mal an. Also Primaten garantiert, vermutlich Säugetiere fast alle. So, ne? Also wahrscheinlich mit unterschiedlichen Variationen, wie stark und wie genau und mit welchem Ausmaß und so weiter und wie das in das Verhalten der jeweiligen Spezies reinwirkt. Aber man würde erstmal davon ausgehen, im Tierreich weit verbreitete Fähigkeit, diese Fähigkeit Einsamkeit zu empfinden. Ja. Und dementsprechend aber auch relativ kulturuniversell, schnell und kaum durch sowas zu beeinflussen jetzt wie eine soziale Norm. Also würde man jetzt denken, wie sich jetzt die Vorstellung davon, wie ein idealer Partner ist, verändert, müsste da eigentlich keinen großen Einfluss drauf haben dürfen.
Obwohl es diese Differenz dann vergrößert zwischen dem, was ich mir eigentlich idealisiert aus Blatt male und dem, was ich wirklich habe, oder?
Genau, das ist dann so, wenn man so die Theorien nebeneinander legt, merkt man, okay, da gibt es ziemliche Diskrepanzen in dem, was da eigentlich bei rauskommen müsste und wie das sozusagen im tatsächlichen in dem Ablauf tatsächlich, in der Lebenswelt, in tatsächlichen sozialen Vollzügen, in Interaktionen, wie sich Einsamkeit einstellt und produziert wird, haben diese Theorien schon ziemliche Diskrepanzen untereinander. Und was aktuell so der Stand ist, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe mit diesen Stufenmodellen, dass man einfach probiert, so Prozessmodelle zu finden, in denen das in unterschiedlichen Phasen ineinander greift. Und dann, wo dann sowohl solche eher kognitiven Aspekte eine Berechtigung haben, wie wichtig sind mir bestimmte Aspekte in Beziehungen, weil ich die von außen gelernt habe oder weil ich die als eine Norm in meiner Umwelt wahrnehme oder. Bis hin zu, ich sag mal, Lizard-Brain-mäßigen Sachen, die einfach Zurückweisung sofort empfinden, aufspüren, wo immer sie sich auch versteckt im Verhalten, Aggressionen sofort auch irgendwie taxieren können, sowas, was man einfach über die menschliche Gattung hinaus einfach schon immer gebraucht hat, um irgendwie halbwegs überleben zu können. Ja. Das ist einfach zusammengehört irgendwie. Das ist so ein bisschen, glaube ich, da, wo die Reise gerade hingeht. Das würde ich sagen, so ist es in den 80ern. Ne? Davor, historisch gesehen, hat Einsamkeit natürlich auch eine lange kulturhistorische Geschichte, die kompliziert ist. Einmal von der Begrifflichkeit her kompliziert ist. Also bei uns ist es halt so, dass der Begriff der Einsamkeit selber ein ziemlich religiöser Begriff erstmal ist. Mhm. Das haben Leute vielleicht so nicht mehr auf dem Schirm, aber das erste Mal, vielleicht gibt es das auch noch früher, aber das erste Mal, dass ich das es gibt von Google Books so einen Datensatz, in dem sind ziemlich viele Bücher digitalisiert und da kann man nach einzelnen Begriffen suchen und da habe ich immer nach dem Begriff der Einsamkeit im deutschen Korpus gesucht und die früheste Verwendung, die ich da drin gefunden habe, war in so quietistischen Schriften. Das sind so religiöse Schriften aus so einem spirituellen Katholizismus raus. Das ist so ein bisschen, also der Quietismus war so ein bisschen die katholische Antwort auf den Protestantismus. Mhm. Hat also so stärker auch subjektivierte religiöse Praktiken, inneres Gebet und so weiter, solche Sachen. Und in dem Kontext taucht Einsamkeit als so eine bestimmte Form von Beschreibung religiöser Praktiken im Deutschen. Zumindest soweit ich das in diesem Korpus finden konnte, zum ersten Mal so ein bisschen massierter in Texten auf.
Ne? Aber eine Praktik im Sinne von?
Dass es natürlich eine Praktik des Rückzugs war, eine Praxis der Besinnung, wenn man so will.
Okay.
Sich beziehen auf Gott vor allen Dingen. Sowas spielt da eine ganz große Rolle.
Und also viel aktiver eigentlich, als ich es jetzt irgendwie so interpretiert hätte, Einsamkeit. Also das ist ja, ne, ich denke bei Einsamkeit dann eher, das ist was jemanden übermannt. Und was du jetzt gerade beschreibst, klingt ja nach einer aktiven Maßnahme und durchaus weniger negativ konnotiert.
Ja, also das ist halt das, was ein bisschen irre an der Sache ist. Es ist eigentlich total positiv konnotierte Einsamkeit. Mhm. Aber positiv muss man da ziemlich vorsichtig, also positiv klingt für uns so, als wäre das was Schönes gewesen. Ne? Und das, glaube ich, ist wiederum auch nicht richtig gedeutet, weil wenn man sich so die religiöse Theorie dahinter anguckt, dann ist das so ein, wie soll man sagen, die Einsamkeit folgt, wenn man so will, so religiösen Mustern, die irgendwie christologisch sind. Also die sind immer so am Lebensweg Christi orientiert und die Idee ist immer, man imitiert Christi und der Lebensweg Christi ist ein Leidensweg. Mhm. Und man hat da diesen Moment des Rückzugs, der ist ganz wichtig. Man verlässt die böse Gesellschaft und das Verlassen der bösen Gesellschaft ist keine im engeren Sinne schöne Erfahrung, sondern was Christus dann ja erstmal erlebt, sind die Anfechtungen durch den Teufel. Und die sind, da gibt's dann in den heiligen Geschichten alles Mögliche zu, aber letzten Endes ist, wenn man sich das anguckt, das sind fürchterliche seelische Kämpfe, die dann da bestehen müssen. Das sind wahnsinnige Prüfungen. Die leiden wahnsinnig. Und dann kommt aber irgendwann sowas wie ein Moment der Erleuchtung, in dem man Einsicht in höheres Wissen bekommt und, wenn es ganz gut läuft, ein Moment der Gnade, in dem Gott tatsächlich einen selber adressiert in irgendeiner Weise, man eine Erfahrung Gottes macht, sei es indem er zu einem spricht oder indem man ein Gefühl der Unio Mystica hat, eine Vereinigung mit Gott. Und das ist dann sozusagen, diese Einsamkeit hat diese Stufen und nur die letzte Stufe, würde man sagen, ist in irgendeiner Weise im engeren Sinne schön und auch nicht immer schön. Also zum Beispiel sowas wie, wenn Gott zu einem spricht, auch das muss man sich, bei den Heiligen ist da eine Sache zum Beispiel ziemlich typisch, nämlich dass Gott einem mitteilt, wenn man stirbt. Das ist die Gnade, die man bekommt. Mhm. Auch von der würde man sagen, der moderne Mensch würde die jetzt nicht unbedingt großartig finden. Aber zumindest das Gefühl der Unio Mystica stelle ich mir jetzt als erstmal ein vergleichsweise positives Gefühl vor. Wobei, selbst da, wenn man da genau hinguckt, dieses Einheitsgefühl mit Gott ist immer eins, zumindest im Christentum, eins des Mangels auch. Mhm. Weil man ja diese fehlerhafte Schöpfung auch ist. Es wird einem auch vergeben, man fühlt die Gnade, aber es ist immer auch ein Gefühl der Minderwertigkeit damit verknüpft. Deswegen, selbst da bin ich mir nicht ganz sicher, dass diese Erfahrung, so wie sie da beschrieben wird, wirklich cool ist.
Ja, 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 okay. Also wirklich so. Positiv im Sinne von positiv, weil man nach dem Leiden strebt, das Christi auch erfahren hat, um dann darüber, okay.
Und in dem Sinne bin ich da immer so ein bisschen skeptisch, wenn man diese alte Tradition als positive Einsamkeit beschreibt, weil ich glaube, heute würden die wenigsten Menschen probieren, diese Erfahrung freiwillig zu machen.
Ja. Dennoch, kurz der Sprung zurück, weil du ja gesagt hast, es gibt natürlich, das auch nochmal zu erwähnen, Menschen, die das durchaus auch suchen und die Einsamkeit auch mögen. Die es nicht als Mangel empfinden, sondern sich da bewusst hinbegeben.
Ja, da ist immer so die Frage, ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage der Dauer einmal. Also was ich nicht ausschließen wollen würde, einfach weil der Mensch letzten Endes wie alle anderen Tiere auch einfach so variabel ist. Ne? Also ich meine, eine, wenn man so will, Strategie, wie wir überleben, ist ja immer, dass wir in unserer Population eine wahnsinnige Variation bereithalten müssen. Ne? Und ich will nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich so geringe soziale Bedürfnisse haben, dass die Jahre ohne andere auskommen. Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die kannst du wirklich auf einer einsamen Insel aussetzen und dann nach 5 Jahren wiederkommen und denen geht's immer noch gut. Mhm. Aber nach allem, was wir aus Studien an Gefangenen wissen, aber auch aus Studien an Primaten wissen, ist es so, dass der Mensch das nicht gut abkann. Also die meisten Menschen, die du einsperrst oder sozial deprivierst über längere Zeiträume, gehen da dran wirklich nahezu zugrunde oder sterben da dran auch. Also das ist für uns unglaublich schwer zu ertragen. Es gibt so Studien an Isolationshäftlingen aus den USA in den 70er Jahren, wo die Symptome, die mit sozialer Deprivation einhergehen, bis hin zu Psychosen sind. Also man wird wirklich irre daran. Das ist so schwer zu ertragen auf längere Zeiträume, dass das auch zu Recht ja heute als Folter gilt. Also es ist eine und dann ist so ein bisschen die Gretchenfrage, dieses kurzzeitige sich zurückziehen aus dem Sozialen. Es ist, wie gesagt, bei der Einsamkeitsreaktion ja so, dass die Vorstellung ist, dass in dieser ersten Phase ist dieser Rückzug was Angenehmes. Also der senkt erstmal die Stresslast auch, die Einsamkeitsreaktion auslöst. Und dann ist ja auch wichtig, dass an Einsamkeit selber so Reflexionsprozesse angekoppelt sind normalerweise, die dafür sorgen sollen, dass man diese Beziehung wieder stärkt. Man darf nicht vergessen, dass eine der kompliziertesten Leistungen, die wir ja ständig erbringen müssen als Menschen, das Soziale selber ist. Also wir haben ja diese großen Köpfe nicht umsonst, sondern diese großen Köpfe sind nicht zuletzt dafür da, dass wir unsere sozialen Beziehungen managen. Dafür brauchen wir den. Deswegen sind die so kompliziert. Die sind nicht, um Schach zu spielen, so kompliziert. Ne? Sondern
bin ich froh.
Sondern Sprache und mit anderen reden und mit anderen sich koordinieren. Das sind die Gründe, warum wir diesen riesigen Kasten mit uns rumtragen. Und da ist es einfach so, dass diese Reflexionsprozesse total wichtig sind, um sozial klarzukommen. Das heißt, wir brauchen diese Processing-Time wahrscheinlich für unsere sozialen Beziehungen. Und ich gehe deswegen davon aus, dass ganz viel von dem, was diesen ich bin gerne alleine, was damit zusammenhängt, aus meiner Sicht ist sehr häufig, dass man diese Rückzugsräume tatsächlich braucht, um soziale Beziehungen auch A, aushalten zu können, aber B, sie irgendwie auch bearbeiten zu können, verarbeiten zu können, Zeit zu haben, sich mit ihnen in irgendeiner Art und Weise auseinanderzusetzen. Und in dem Sinne beschreiben Leute das dann positiv. Aber ich würde auch hier wiederum sagen, ob das hedonisch positiv ist, also so wie Sex, bin ich skeptisch.
Okay, aber das ist ja total interessant, was du beschreibst. Aber man begibt sich da rein oder kommt da rein, fühlt sich erstmal gut an, fühlt sich richtig an und dann kann es aber zu einem Strudel kommen, aus dem man halt eben sehr schwer rauskommt. Wie kommt man denn wieder raus? Oder was sind die Maßnahmen, die hilfreich sein können, um dem etwas entgegenzusetzen?
Ja, das hängt sehr auch ein bisschen von der, ich sag mal, wir sprechen in der Forschung auch häufig von Vereinsamung als ein Prozess. Mhm. Also man muss sich das eher wie was auch Längerfristiges vorstellen. Also man hat am Anfang natürlich diese Einsamkeitserfahrungen, aber irgendwann, wenn die sich immer wiederholen und immer mehr Rückzug stattfindet und man sich immer mehr zurückzieht, dann wird daraus, wenn man so will, irgendwann Vereinsamung, nämlich auch der kontinuierliche Erosion und Verlust von sozialen Bindungen, der dann mit einem einhergeht. Und da ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Frage, wo befindet man sich auf dieser Reise? Also es ist was anderes, wenn man jetzt so ein akutes Auslöseereignis hatte, da ist zum Beispiel ein Partner gestorben oder Eltern oder man hatte eine Trennung oder irgendwas, man hat einen akuten zum Beispiel Bindungsverlust einfach. Und im Prinzip ist es aber so, dass man noch nicht lange einsam war und ganz viele von diesen negativen kognitiven Attributionsprozessen, die dann stattfinden, also was so ganz typisch ist bei Leuten, die sehr lange einsam sind, die vereinsamt sind, ist sowas wie ein Gefühl der Unliebbarkeit. Ich bin es gar nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, gemocht zu werden. Aber auch so eine Vorwegnahme, also, die werden mich sowieso nicht mögen. Also ja. Das, was in der Psychologie dann negative Sozialkognition, sowas verdichtet sich irgendwann.
Also eine Rechtfertigung der Situation eigentlich.
Ja, die aber auch internalisiert ist und die sich dann auch zum Beispiel darin äußert, dass man sofort, wenn, keine Ahnung, man geht irgendwo hin und man wird nicht danach nicht sofort nochmal eingeladen, man sofort, ach, die mochten mich nicht, und dann mache ich das nicht. Also diese ganzen, ich sag mal, self-fulfilling prophecies, die dann entstehen, weil man die Welt auf eine gewisse Art und Weise negativ deutet oder die soziale Welt negativ deutet. Wenn man in der Lage ist, ist es was anderes, als man ist da noch ganz frisch und eigentlich sind alle meine sozialen Fähig- und Fertigkeiten noch top und eigentlich ist meine soziale Wahrnehmung der sozialen Welt auch nicht zu krass negativ verzerrt. Wenn das alles noch stimmt, würde ich sagen, ja, da ist keine größere Hürde. Also da bietet die soziale Infrastruktur in so einem Land wie Deutschland viele Anschlusspunkte, die man eigentlich auch gut aktivieren kann. Schwieriger ist das, wenn man halt sich schon so abkapselt, weil eigentlich haben wir dafür nicht so richtig Lösungen in unserem System. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der deutschen Geschichte zusammen, aber unser Staat ist ja einer, oder auch unser Wohlfahrtswesen ist eins, das sehr so, wie soll man sagen, Komm-Strukturen anbietet. Also es ist eins, da kann man hingehen und dann bekommt man, was man möchte, aber wenn man nicht hingeht, wird man auch nicht belästigt. Und sagen wir mit der Erfahrung des Dritten Reiches im Hintergrund war ja auch immer die Idee, der deutsche Staat ist einer, der nicht zu tief in die Privatsphäre der Bürger eingreift und ist einer, der auch den Bürger nicht zu sehr auf die Pelle rückt. Aber das ist bei Leuten, die sich stark zurückgezogen haben, problematisch, weil die von alleine eigentlich nicht das machen werden. Also ohne einen gewissen Stupser und eine gewisse Hartnäckigkeit wird man diese Leute kaum, ich sage ganz böse, aus ihren Wohnungen bekommen, sondern man braucht da andere Formen von man braucht andere Herangehensweisen, man braucht mehr das, was dann in der Sozialarbeitswissenschaften G-Strukturen heißt. Also man muss Leute haben, die öfter mal vorbeikommen und sich ein bisschen aufdrängen zumindest, die nervig sind. Man weiß, okay, der kommt jetzt übermorgen wieder und der wird wieder klopfen und wird wieder fragen, ob ich nicht mal zu dem Nachbarschaftstreff will. Aber der macht das einfach. Ne? So, man braucht mehr dieses etwas aufdringlichere Modell, um an diese Leute ranzukommen. Weil, wie gesagt, wenn man das aus der Binnenperspektive so einer Person sieht, und ich habe ja ein paar interviewt, die haben gar keine, aus dem inneren Vorstellung heraus haben die eigentlich gar keine Vorstellung mehr, dass es für sie gut sein könnte, ins Soziale zu gehen. Das wirkt nicht mehr wirklich attraktiv.
Weil es so weit weg ist und weil ich mich so zurechtgefunden habe und es für mich schon
oder weil idealisiert selbst, oder auch weil die Strategien, die entwickelt haben, um im Sozialen zurechtzukommen, teilweise wirklich seltsam sind. Also ich weiß nicht, in dem Buch gibt es einen Typen, der ist John, also der heißt nicht wirklich John, aber der ist im Buch John. Und das ist so ein älterer Herr aus New York, der den ich interviewt habe, der sehr unangenehm im Gespräch war. Der war wirklich unangenehm im Gespräch. Nicht einfach, wirklich nicht einfach. Und der hatte noch so eine Residualbindung an eine Kirche, über die der sagte da gar nichts Gutes über die Leute in der Kirche. Also der mochte seinen Pfarrer nicht, der mochte die anderen Leute in der Kirche nicht. Aber der ging da hin. Also das war so das, was er noch machte an sozialen Kontakten. Das waren auch die einzigen sozialen Kontakte. Der ging auch teilweise zu gemeinsamen Spaziergängen der Kirche. Und ich hab ihn dann auch irgendwann mal gefragt, ja, warum machst du das denn, wenn du die alle nicht leiden kannst? Ne? Ja. Und hatte der auch nicht wirklich eine Antwort drauf. Aber aus der ganzen Psychodynamik der Gesprächssituation war mein Eindruck, der macht das, weil der letzten Endes aus der Ablehnung der anderen sowas wie Anerkennung ziehen kann. Der merkt zum Beispiel, der war sehr christlich und der kannte seine Bibel ziemlich gut und der hat mir auch irgendwie gesagt, der Pfarrer, der hat keine Ahnung von der Bibel. Also der machte immer wieder die Erfahrung, dass die anderen nicht so gute Christen sind wie er, dass sie nicht so bibeltreu sind wie er, dass sie nicht so rein sind wie er. Und der zog also aus dieser kontinuierlichen Erfahrung, dass die anderen nicht so gut sind wie er und irgendwie eigentlich daraus zog der seinen sozialen, ich sag mal, seine soziale Kraft.
Ja.
Und das ist natürlich super schwierig und auch ein bisschen, also es hat dann schon so eine verquere Logik, dass das, also ich meine, ich bin an den gekommen, weil der Pfarrer meinte, mit dem musst du reden, weil wir haben hier ständig Probleme mit dem, ne? Also wir haben ständig Probleme mit dem. Der gerät ständig mit allen möglichen Leuten aneinander, weil der so unangenehm ist. Und ja.
Okay, es heißt, auch in dem, was mir eigentlich nicht gut tut, kann ich mich dann wohlfühlen, weil es dann vielleicht auch das Gewohnte ist und ich mich also daran eingerichtet
habe. Meine Formulierung dafür wäre, was der Betrieb, ich habe das antisoziale Geselligkeit genannt. Mhm. Also das sind so Mechaniken aus Ablehnung, Anerkennung zu generieren.
Mhm. Okay.
Und sowas muss man halt verstehen, wenn man sich mit dieser Gruppe von Menschen beschäftigt, die lange und sehr stark zurückgezogen leben, dass man da solche seltsamen Phänomene findet und die sind von innen sehr schwer aufzubrechen.
Mhm. Also, das, was du beschreibst, also dass es eben ein Prozess ist, also im Sinne von Vereinsamung, dass es ein fortschreitender Prozess ist, Leute total ein, je weiter ich in diesem Prozess vorangeschritten bin, umso schwerer fällt es mir selber aktiv da rauszukommen. Das heißt, es braucht Hilfe von außen. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, also im besten Fall also im persönlichen Umfeld, Arbeitsumfeld, Lebensumfeld darauf achten, wo sind so Menschen, wo ich das Gefühl habe, oh, auf die sollte ich häufiger zugehen. Wie entwickelt man dafür Antennen oder ein Bewusstsein?
Ja, das ist auch nicht tatsächlich ein Praxisproblem, für das wir aktuell keine gute Lösung haben tatsächlich. Also das sind so die Sachen, wo im Moment ziemlich viel experimentiert wird. Also zum Beispiel gibt es in Berlin so ein Projekt, ich glaube, das war von den Maltesern. Nageln Sie mich nicht fest oder nageln mich nicht fest, das kann auch von wem anders, aber ich glaube, es war von den Maltesern, die zu einer gewissen Altersgrenze alle Menschen einmal besucht haben und denen so eine Verweisberatung angeboten haben. Der Vorteil von sowas ist, dass man einfach wirklich mal alle sieht. Ich glaube, was man insgesamt braucht, ist in Stadtvierteln auch einfach so, das wird in der Forschung dann auch häufig so Kümmerer genannt, man braucht Leute, die wirklich einfach jeden irgendwo kennen, deren Rolle das auch ist, jeden zu kennen. Mhm. Sowas kann man in Form von so Community-Management machen oder bei uns heißt das auch Quartiersmanagement häufig. Sowas kann man aber auch von der Stadt natürlich durch sowas wie zu einer gewissen Altersgrenze wird einfach jeder mal besucht und es gibt Leute im Stadtteil, die kennen einfach ihre Pappenheimer alle.
Ja.
Früher waren das natürlich, gab es sowas automatisch durch die Kirchen, aber das gibt es in dem Maße immer weniger und auch immer weniger flächendeckend. Und ich glaube, man braucht letzten Endes diese Figuren, die sich um das Soziale kümmern, die das Soziale pflegen und die dann auch für solche Personen letzten Endes unvermeidliche Ansprechpartner sind.
Ja. Das lässt sich wahrscheinlich nicht über eine App lösen.
Über eine App nicht, vor allem, weil gerade in Deutschland viele Ältere auch sowas Digitales gar nicht erst benutzen würden.
So. Mhm. Ja, auch nochmal ein interessantes Thema, also in welchen Altersgruppen das halt verstärkt auftritt und natürlich leuchtet, glaube ich, jedem ein, es ist dann mit zunehmendem Alter auch ein zunehmendes Thema.
Ja, vor allen Dingen in sehr, sehr hoher Hochaltrigkeit. Tatsächlich ist Einsamkeit, würde man auch nicht denken, gar nicht so wahnsinnig altersspezifisch.
Ah ja, okay.
Also man hat so im Lebensverlauf, in der Jugend, jungen Erwachsenenalter so eine Phase, wo ziemlich viele Leute starke Einsamkeitsbelastung haben und dann zum Lebensende hin so eine Phase, die vermutlich häufig mit Beziehungsverlusten zu tun hat, aber auch mit abnehmender Gesundheit. Wenn man das aufs Ganze sieht, aber ist das nicht keine, also ist das Lebensalter kein guter Prädiktor für Einsamkeitsbelastung. Also andere Sachen wie zum Beispiel Armutsbelastung sind bessere Prädiktoren. Also wie geht es einem ökonomisch? Hat man noch Arbeit? Hat man hinreichendes Einkommen? Ist eigentlich ein besserer Prädiktor als jetzt als Alter. Alter ist nicht so eine starke, ich würde sagen, nicht so eine starke Kenngröße, zumindest bei uns in Deutschland nicht. Also wenn ich das targeten müsste, würde ich jetzt Alter relativ weit hinten anstellen,
okay.
Ehrlich gesagt.
Okay. Mit Blick auf die jüngere Gruppe von Menschen hat ja gerade die Pandemie da auch nochmal so den Blick geschärft und klar gemacht, dass da Einsamkeit wirklich nochmal massiv in den Fokus gerückt wurde. Was sind denn da Maßnahmen, an die man denken kann, die tatsächlich umsetzbar wären?
Ja, also eine Sache, die wir gerade jetzt, ich habe gerade ein frisches Projekt, das wird zum Teil von der Stabsstelle für Einsamkeit in NRW, also von der Staatskanzlei in NRW und von der Stiftung Wohlfahrtspflege in NRW über die Arbeiterwohlfahrt und finanziert. Da probieren wir das schon früh in den Schulen zu verankern, dass man lernt, Einsamkeit bei sich selber einmal zu erkennen. Das ist so ein Problem. Die Leute wissen so, irgendwas ist nicht richtig mit mir, aber dass es Einsamkeit ist, wissen sie halt nicht unbedingt schon. Ne? Also diese Sensibilität dafür bei sich selber zu entwickeln, dass man da unter Umständen, dass man dann ein Problem hat oder sich dann Probleme entwickeln könnte. Und dann halt auch schon früh Strategien zu lernen, wie man da wieder rauskommt. Das ist bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen natürlich eine sehr, wie soll man sagen, einfach auch empfindliche Phase. Da passiert ja total viel sehr, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Also man wächst so langsam aus dem Elternhaus raus, man geht seine eigenen Wege, man findet seinen eigenen Freundeskreis, man verlässt das Elternhaus irgendwann vielleicht auch ganz, man erste Partnerschaft und so weiter. Und das geht sehr stark mit Schüben in der Persönlichkeitsentwicklung einher, mit Schüben in der kognitiven Entwicklung, aber natürlich aber auch teilweise mit Veränderungen im Sozialverhalten und so weiter. Und da ist dann immer so die Frage, was passiert bei den Leuten? Also ich sage mal so aus meiner eigenen Biografie, ich weiß, dass ich in dem Alter natürlich durch eine übermäßige Schüchternheit einfach auch Schwierigkeiten hatte, Beziehungen einzugehen. Das war jetzt nicht auf der Freundschaftsebene so ein Riesenthema, aber jetzt mit Blick aufs andere Geschlecht zum Beispiel ein großes Thema. Das hat mich damals auch als Jugendlicher belastet. Und das sind aber alles keine Notwendigkeiten, sondern das sind alles Sachen, die hat so einfach viele Leute. Und da kann man, wenn es sowas ist, aber wenn es zum Beispiel auch viele Jugendliche haben, aber auch Probleme, weil das häusliche Umfeld sehr belastend ist. Und da ist es dann eher eine Frage, was gibt es für Stützstrukturen für junge Leute? In NRW zum Beispiel, das ist nicht nur in NRW so, aber in NRW ist ein Problem der Leute, die aus sehr belasteten Haushalten kommen, die dann zum Beispiel in der Jugendhilfe aufgefangen werden, die stehen häufig dann in dem Übergang von der Jugendhilfe ins junge Erwachsenenalter ziemlich alleine da. Die sind dann plötzlich auf dem Arbeitsmarkt, haben häufig nicht so die tollen Schulkarrieren hinter sich. Das ist schwierig, wenn es zu Hause immer viel Ärger gibt. Und dann sind die damit ziemlich allein gelassen. Und da muss man, man muss an diese Schnittstellenproblematiken ran, wo junge Leute einfach durchs Netz fallen, durchs Raster fallen und dann in irgendwelche Rückzüge reinkommen. Und je früher man sie kriegt, umso besser. Das ist so die Idee.
Ja. Das heißt, Hilfseinrichtungen verstärken, ausbauen und und ein Bewusstsein schärfen, und da sind wir dann wahrscheinlich wieder auch so bei diesem Prozess, in dem man geraten kann, dem Prozess der Vereinsamung, um über das Bewusstsein dafür zu sorgen, dass ich schon früh erkenne, dass ich in diesem Prozess bin und schon früh selber aktiv mich da rausbegeben kann.
Ja, und die ganze Frage, wie Institutionen, wie Schule zum Beispiel auch damit umgehen, wenn sie das bei Kindern beobachten. Das ist ja auch sowas. Bisher ist das sowas, da greifen Lehrer relativ wenig oder können auch noch relativ wenig eingreifen. Und auch selbst Eltern denken, ja, das ist ein Problem des Kindes, wenn er halt keine Freunde haben will oder so, oder dann ist das halt so, ne? Und das ist aber was ich finde, das ist so meine Vorstellung an dem Ganzen ist, wir müssen viel mehr verstehen, dass das Soziale eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Das Soziale ist immer ich sag mal, die ökonomische Beschreibung ist immer ein sogenanntes geteiltes Gut. Also man kann das nur zusammen haben, man kann das nur zusammen produzieren, man kann das nur zusammen genießen. Und dementsprechend ist es nicht so, jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise einzeln für verantwortlich sein kann, ob er ein soziales Umfeld hat oder nicht. Sondern das ist eine Kollektivaufgabe. Und das, finde ich, müssen Schulen sich auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen. Also natürlich ist kognitives Lernen wichtig, aber Schulen sind halt auch die Orte, wo die Beziehungen gefunden werden. Und diese Beziehungswelten angenehm zu machen und auch für alle verfügbar zu machen, ist eine Aufgabe, die da einfach stärker reingehört. Klar, jetzt werden alle Lehrer aufschreien, wir haben schon diese ganzen Erziehungsaufgaben, wir müssen den schon den ganzen Stoff reinpauken, jetzt sollen wir auch noch das machen. Aber ich glaube, das ganze System würde tatsächlich davon profitieren. Wenn das Soziale stimmt, glaube ich, ist es auch leichter zu lernen. Es ist leichter, auch Kinder zu erziehen und so weiter und so weiter.
Ja, und sowohl in der Schule als auch bei den Eltern müssten dann halt die Skills natürlich erstmal reingebracht werden, ne? Also weil du es gerade gesagt hast, Eltern könnten dann womöglich denken, so, naja, wenn er oder sie keine Freunde haben will, dann ist es halt so. Das muss es ja nicht mal sein, aber wie verhält man sich überhaupt? Also wie kann man denn dafür sorgen, wenn man sieht, dass das Kind ist eigentlich nicht gut eingebettet in einen Freundeskreis? Du kannst deinem Kind ja auch nicht Freundschaften kaufen. Also kannst du schon, aber macht keinen Sinn.
Ja, das ist aber tatsächlich gerade jetzt bei kleinen Kindern ist es so, dass der Freundeskreis natürlich noch sehr abhängig ist von den sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Eltern, aber auch von dem sozialen Umfeld der Eltern. Die Stabilität von Freundschaften ist in der Altersgruppe auch sehr stark davon abhängig, wie gut können die Eltern eigentlich mit anderen Eltern. Es gab in Hessen mal so ein ganz schönes Projekt, das sich gerade um die Einsamkeit von Kindern, von Menschen mit psychischen Erkrankungen gekümmert hat. Weil da ist halt das Hintergrundproblem, okay, die Kids haben vielleicht keine psychischen Erkrankungen und keine, aber die können niemanden mit nach Hause bringen. Mhm. Ähnlich ist das auch mit Kindern mit Armutsbelastungen häufig ein Problem. Du kannst keinen Geburtstag feiern, du kannst da niemanden einladen, du kannst, wenn du eingeladen worden bist, nicht zurück einladen. Man hat auf allen möglichen Ebenen da durchaus Möglichkeiten, auch den Familien Unterstützungsstrukturen anzubieten, damit die Chancen haben, die Kids. Mhm. Und da, da ist viel Luft nach oben, würde ich mal sagen. Und ja, wenn man das dann früh, das andere ist, glaube ich, was man den Eltern auch beibringen kann bis zum gewissen Grad, ähnlich wie den Lehrern, ist, dass man das nicht bagatellisiert. Dass dieses Rausfallen aus dem Sozialen ist kein Schönheitsfehler neben anderen, solange die Noten stimmen, ist das nicht so schlimm oder so. Nein, so ist es halt nicht, sondern das ist was ganz im Kern Zentrales für das Wohlbefinden der Person. Und da, da ist dann immer die Frage, was man dann so alles machen kann, aber man kann eine Menge machen.
Mhm. So. Wie verhält sich denn sonst in der Entwicklung? Ja. Also ist zum Beispiel sowas wie das Aufkommen von sozialen Medien, ist das etwas, was Einsamkeit verstärkt? Also weil es dann vielleicht auch einen Trugschluss gibt von, hey, ich habe ja eigentlich ein sehr soziales Leben, in Wirklichkeit beschränkt es sich halt dann aber eben doch auf virtuelle Begegnungen, oder gibt es da Beobachtungen?
Also bei jungen Menschen wird das debattiert. Also es gibt so Studien, die vermuten, die sind jetzt nicht unbedingt aus Deutschland, die sind eher so aus dem UK, dass bei jungen Menschen diese Einsamkeitsphase länger wird. Und länger werden heißt ja, das ist im statistischen Mittel länger werden. Das heißt einfach, dass die typische Altersgruppe, die diese Einsamkeitsphase hat, nicht, also es muss nicht unbedingt die Einsamkeitsphase selber sein, die länger wird, sondern einfach die Altersgruppe, in der diese Phase typisch ist, die wird unter Umständen breiter. Und das das Problem ist, also Social Media ist so einer der Kandidatinnen oder Kandidaten, mit dem man probiert, sich zu verständlich zu machen, woran das liegt. Ich glaube, das ist aber alles ein bisschen komplizierter. Also zum einen zeigen Studien dazu so ein gemischtes Bild, die heute eher nahelegen, dass es nicht Social Media selber ist, sondern eher wie Social Media benutzt wird. Mhm. Also vor allen Dingen, ob ich das kompensatorisch benutze. Also substituiere ich damit Beziehungen oder habe ich gar keine andere? Das ist so eine, also die, ich sag mal, schlechte Substitutionsproblematik. Also jemand, da ist immer die Frage, was hat jemand für Optionen? Und wenn die Option ist, okay, ich kann jetzt einen Freund live treffen oder ich kann lieber mit 5 Leuten online chatten. Und Leute tendieren aus irgendwelchen Gründen immer dazu, lieber mit 5 Leuten online zu chatten. Und das ist ein schlechtes Substitut, das macht mich aber weniger glücklich und einsamer, das andere zu tun. Das ist so ein bisschen die eine Problematik, die da in der Diskussion ist. Die zweite, die stark diskutiert wird, ist die Frage von verzerrten Vergleichshorizonten. Also vor dem Hintergrund, wenn man sich überlegt, Einsamkeit ist auch eine Frage von normativen Größen. Also wie sehen gute Beziehungen eigentlich aus? Wie viele Beziehungen sollte ich eigentlich haben? Etc. Soziale Medien tendieren dazu, verzerrte Bilder davon zu produzieren. Mhm. Weil Leute, wenn man mit 200 Leuten befreundet ist, kriegt man halt immer irgendwelche Bilder von Leuten, bei denen es gerade sozial super ist, die gerade auf einer Party waren, die gerade neue Freundinnen haben oder die gerade im tollen Urlaub sind und so weiter. Also ich kriege einfach ein Bild von der Welt, in der bei anderen es immer sozial gerade besser ist als bei mir. Klar. Ja. Das ist so ein bisschen die Diskussion. Es gibt aus meiner Sicht aber noch so ein paar andere Kandidaten für dieses Problem, warum in der Jugend, jungen Erwachsenenalter die Einsamkeitsphase vielleicht länger wird. Und ich glaube, das ist auch so eine von den Sachen, die insgesamt in meiner Forschung wichtig waren, die Rolle von Partnerschaften. Also bei uns in Europa sind Partnerschaften neben Freunden so eine der ganz wichtigen Pufferbeziehungen vor Einsamkeit. Und man hat es natürlich aktuell mit einer Situation zu tun, in der die ökonomischen Verhältnisse schwieriger werden für junge Menschen. Das heißt, es wird schwieriger, das Elternhaus zu verlassen. Das bedeutet unter Umständen, dass zum Beispiel dieses Eingehen der ersten Partnerschaft langsam vielleicht etwas später stattfindet. Das könnte die Einsamkeitsphase verlängern. Aber das andere kann natürlich auch mit den Dating- und Partnermärkten zu tun haben. Man hat ja durch digitale Medien eine extrem krasse Veränderung der Dating-Märkte. So, das ist ja, ich weiß nicht,
das heißt, wie ich meine Partnerin oder meinen Partner kennenlerne.
Ja, also, wenn ich an meine Zeit denke, ich meine, das ist, als ich ja noch gedatet habe, das ist nun mittlerweile auch schon 20 Jahre her. sogar noch länger her. Auf jeden Fall, da hast du irgendwen gekannt oder du hast irgendwen angesprochen, den du irgendwo gesehen hast, und heute werden da tausende von Profilen durchgeswiped und hat man 500 Möglichkeiten, irgendwie um zu chatten und so weiter. Ne? Das heißt, das kann natürlich eine Instabilität in der Partnerwahl produzieren. Ein anderes Problem, das auch ziemlich viel diskutiert wird aktuell, ist die ganze Problematik, dass also solche Online-Dating-Märkte funktionieren ja relativ stark gesteuert über Attraktivität. Mhm. Die Frage ist, es wird sehr stark nach visuellem Material selektiert und man guckt sich an, sieht der gut genug aus, um den zu daten. Aber wenn man auf soziologische Heiratsmärkte guckt, ist sozioökonomische Homogenität ein viel wichtigeres Kriterium. Also wie gebildet ist der andere? Ist der so gebildet wie ich? Das ist ein ziemlich starkes Kriterium für längerfristige und vielleicht auch sowas wie Familiengründung angelegte Partnerschaften. Und da hat man mittlerweile in westlichen Gesellschaften, gerade in den jungen Gruppen, zunehmend einfach Probleme, weil wir immer weniger junge Männer haben, die gute Bildungsabschlüsse haben. Mhm. Bildungshomogenität ist, das ist wirklich, da gibt es wirklich gute und langfristige Studien, auch bis zurück ins 18. Jahrhundert quasi. Also da hat man wirklich einen guten Überblick drüber und das ist so fast so eine Art eiserne soziologische Regel, dass Frauen und Männer eigentlich probieren, auf gleichem Niveau zu heiraten. Männer tendenziell vielleicht auch nochmal eher ein bisschen nach unten und Frauen tendenziell ein bisschen nach oben. Aber letzten Endes dieses ich suche jemanden auf meinem Niveau ist einfach sozial sehr, sehr hoch, sehr, sehr stabiles Muster in Heiratsmärkten. Und ja, da ist einfach in den USA zum Beispiel, ist es glaube ich mittlerweile so, dass Männer, ich nagel mich nicht fest, aber es ist, glaube ich, mittlerweile sowas wie nur noch 40% der höheren Bildungsabschlüsse haben Männer.
Okay.
So, und das ist auf den Partnermärkten natürlich dann so mit zwischen 20 und 30 ein Problem. Weil Frauen.
Das geht dann irgendwann nicht mehr auf,
ja. Das geht nicht auf, genau. Und dann haben wir ja auch diese ganzen Phänomene wie Incels und so weiter, die auch sehr stark mit Einsamkeit zusammenhängen. Man hat diese Involuntary Celibates.
Was ist das?
Das sind junge Männer, die unfreiwillig partnerlos sind oder auch sexlos sind. Genau genommen, Celibate heißt in diesem Fall ja vor allem, dass sie keine sexuellen Beziehungen auch haben. Und dazu gibt es mittlerweile so eine ganze Ideologie von Vorstellungen. Also die haben so ein eigenes, wie soll man sagen, so ein eigenes, fast so eine eigene Ideologie, wie die sich das erklären. Da gibt es so Brads, da gibt es so Typen, die sehen besonders gut aus, die schnappen ihnen all die Frauen weg und die Frauen, die gucken nur nach diesen Brads und das ist alles ein bisschen seltsam. Aber letzten Endes sind die so ein Ausdruck einer, ich würde sagen ganz klar, einer Disbalance oder einer nicht mehr gut funktionierenden Partnerschaftsmärkten. Und
wer hätte gedacht, dass die Investition in bessere Bildung gleichzeitig ein Mittel ist, um kommende Einsamkeit zu reduzieren.
Ja.
Das heißt, ja, eine interessante Brücke. Also, das
ist tatsächlich wirklich, so, ja. Gerade für junge Männer. Also ich sage, Jungs, strengt euch an, noch mal ein paar Einsen zu bekommen.
Absolut, haut rein.
Es ist aber gar nicht so einfach. Ne? Also das ist ja auch so eine total verkomplizierte Debatte. Ich sehe das so ein bisschen bei meiner Tochter. Ne? Man kann sich jetzt fragen, wie kommt das? Und meine kontraintuitive These dazu ist, das kommt, weil das Bildungssystem tatsächlich fairer geworden ist. Mhm. Also es ist hinsichtlich der Geschlechter fairer geworden und deswegen haben Frauen heute bessere Bildungsabschlüsse. Weil, also ich merke das bei meiner Tochter in der Klasse gerade, die ist gerade jetzt in der sechsten Klasse, die Jungs haben einfach, die haben eine krasse Reifeverzögerung. Ne? Mhm. Und ich denke mal, wenn man tatsächlich nach fairen Maßstäben bewertet, ist es einfach de facto so, dass die Mädchen die besseren Noten verdient haben. Mhm. So, da kann man sich jetzt lange drüber streiten, aber es ist so, in dem Moment, wo das Bildungssystem halt Jungs tatsächlich keinen Bonus mehr gibt, haben sie ein Problem.
Ja, ja und also das, was du beschrieben hast, dass, also wie hast du es genannt, dass Frauen tendenziell dann auch mit Blick nach oben, was den Bildungsgrad angeht, Partnerschaften eingehen und Männer tendenziell mit einem Blick nach oben. Unten, das klingt ja auch alles nicht nach einer gesunden Gleichberechtigung. Also vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen daran gewöhnen, dass...
Ja, selbst wenn alle nur auf gleichem Niveau heiraten, ist es dann ja schon ein Problem.
Auch dann ist es schon ein
Problem. Dann ist es schon ein Problem. Klar, die Alternative wäre jetzt natürlich die zu sagen, naja, dann muss einfach jeder mal ein bisschen lockerer werden und das muss ein bisschen, man muss Bildung ein bisschen weiter hinten anstellen und Statusansprüche an den Partner ein bisschen hinten anstellen. Aber da bin ich als Soziologe sehr skeptisch, weil das ist so ein stabiles Muster, dass ich jetzt nicht sehen würde, dass das irgendwie durch Kampagnen gut aufzubrechen wäre oder irgendwie zu verändern wäre, sondern das ist so ein relativ stabiles soziales Gesetz, dass auch niemand so wirklich absichtlich befördert, sondern das kommt so und das ist tief drin im Ganzen, das ist verwurzelt und da kann man, glaube ich, viel dran kritisieren, aber dass man da jetzt durch Kampagnen, in denen man Frauen erklärt, es doch total toll wäre, einen jungen Mann zu haben, der sich um die Kinder zu kümmern. Ich glaube, da kann man da, mit solchen Vorstellungen, da kann man.
Der ist blöd, aber sieht gut aus. Ja. Das ist auch als Argument.
Ich glaube, da hat man wenig Chancen, tatsächlich durch irgendwelche Aufklärungskampagnen oder politischen Programme was dran zu drehen.
Aber reguliert es sich nicht dadurch, durch den Wunsch fast von jeder Person nach einer Partnerschaft, reguliert es sich denn nicht dadurch automatisch? Weil wenn die Auswahl abnimmt, dann, also aufgrund von mangelnder Bildung, dann muss man diesen Kompromiss eingehen.
Ja, aber da sind wir dann auch bei so ein paar Sachen, die in meiner Studie eine Rolle spielen. Also Partnerschaften schützen nicht per se vor Einsamkeit zum Beispiel, sondern gute Partnerschaften schützen
vor
Einsamkeit.
Ach ja, richtig, da war ja noch was.
Und ich befürchte, dass solche Sachen wie Statushomogenität in Beziehungen, dass das so Prädiktoren dafür sind, wie harmonisch Beziehungen am Ende sind, wie gut sie wahrgenommen werden, ob sie Erfolg haben am Ende, ob sie bestehen bleiben. Es gibt eine gewisse, meine Intuition ist, dass das Soziale eine gewisse Weisheit hat, warum Leute das machen. Mhm. Man baut damit einfach, man probiert natürlich nach Beziehungen zu suchen, von denen man selber das Gefühl hat, die hat eine echte Chance, gut zu werden. Und da hat man zwar nicht viel Information, aber man hat zum Beispiel, typischerweise hat man ein bisschen Information über das Umfeld der Person und so kommt ja sowas wie Statushomogenität auch zusammen, zustande in Beziehungen ist. Zum Beispiel, man hat Informationen, weil man aus den gleichen sozialen Kreisen kommt.
Ja.
Das ist so ein klassisches Problem. In Südamerika ist das super ausgeprägt. Also man sucht nach Leuten so aus der eigenen sozialen Schicht, die man auch versteht, mit denen man ähnliche Interessen hat, die vielleicht auch politisch ähnlich ticken und so weiter. Man hat diese ganzen Sachen und da ist man schnell in so einer Homogenitätsfalle letzten Endes drin, die aber super lebensdienlich ist, weil natürlich all diese Dinge gewissermaßen Informationen darüber sind, ob die Beziehung auch wirklich das werden könnte, was ich mir wünsche, nämlich so eine stabile, angenehme, freundliche Beziehung, kooperativ, harmonisch, liebevoll, zärtlich etc., was man halt alles haben möchte. Und diese Informationen kriegt man aus solchen Proxys letzten Endes, aus solchen Statthaltervariablen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Leute da auf was anderes umsteigen werden so schnell.
Mhm, okay. Ja. Janosch, ich nehme eine Menge mit aus diesem Gespräch. Zum Beispiel das schöne Wort Statushomogenität. Mhm. Aber wirklich ganz viel Information und sehr viel mehr Einblick in die Komplexität der ganzen Thematik. Und leider auch, das hast du ja auch an ein paar Stellen gesagt, dass es gar nicht so einfach aufzubrechen ist und zu lösen. Was mir aber auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass es letztlich unser aller Aufgabe ist und dass man es tatsächlich vermutlich zu einer gesellschaftlichen Aufgabe machen muss. Und es geht, wie eigentlich immer, es geht um Menschen und um zwischenmenschliche Kommunikation und Aufmerksamkeit. Und das werde ich auch nochmal mitnehmen. Wo sind Menschen, wo mir auffällt, die ziehen sich zurück? Wo sind Menschen, die vielleicht es sich vermeintlich bequem und angenehm machen in einer Situation, von der man aber von außen vielleicht doch schon beurteilen kann, die tut dir nicht gut. Das wäre für mich irgendwie so die Essenz oder die Aufgabe, die ich hier mit aus dem Gespräch mitnehmen würde. Vielen Dank für den kurzen, aber trotzdem für mich sehr, 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 sehr tiefen Einblick, den du uns da gewährt hast. Wir beenden immer ganz gerne mit einem musikalischen Tipp. Vorhin war ja schon Musik, war das Thema, das Vorhandensein von Musik in einem Haus oder aus traurigen Gründen dann das Nichtvorhandensein von Musik. Wie hältst du es mit Musik? Wie ist es bei dir?
Das kann heiter werden.
Okay, also zum einen so ganz generell, so, was ist dein Verhältnis zu Musik? Und hast du diesen einen besonderen Musiktipp, wo du sagst, der muss auf unsere Kopfsalat-Songs-Playlist, weil der ist eine Bereicherung auch für andere Menschen?
Also meine Tochter ist sicherlich der Auffassung, dass nichts von dem, was ich höre, irgendjemand hören sollte. Also meine persönliche Präferenz sind tatsächlich Schnulzen aus Lateinamerika ziemlich. Es sind eigentlich nicht Schnulzen, es sind eher so Volkssänger, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jemandem empfehlen würde.
Aber wenn es dich berührt und wenn es dir was gibt, dann
ja, ich meine, mit Blick auf Einsamkeit gibt es so ein paar. Es gibt so ein paar so. Ich sag mal, Klassiker der lateinamerikanischen Einsamkeitspoesie.
Hau raus!
Also Leonardo Fabio ist so einer von diesen lateinamerikanischen Volkssängern, die einsame Musik machen, die ich immer gerne gehört habe und immer noch viel höre.
Du, wir packen es auf die Playlist und dann finden es die Leute da. So, ich hab auch noch einen Titel, nämlich Joao Gilberto mit Bim Bom. Ja. Toller Songtitel, wenn man den Song hört, dann weiß man auch sofort, weshalb er so heißt, weil der Chorus besteht auch nur aus den Worten Bim Bom. Und ich finde generell, dass Bossa Nova so eine unglaublich zärtliche und liebevolle Musik ist. Und ich wünschte mir zum Beispiel, dass das mehr in Cafés laufen würde, statt so der Lounge Jazz Wohlfühl Playlist, die da meistens läuft, oder das 20. Album von Nouvelle Vague oder so. Weil also mir vermittelt Bossa Nova immer sowas ganz, ganz Warmes, was ganz Warmherziges und.
Ja, aber ist auch mit Saudade, ne? Also es ist schon auch häufig hat die ja schon so einen einsamen Unterklang.
Ja, auf jeden Fall. Und muss ich aber auch sagen, also hab ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich habe auf jeden Fall auch ein Faible für melancholische Musik. Also mir gibt es eher Trost.
Ja, so. Das ist bei mir auch komisch. Bei mir geht das genauso. Mhm. Ne Me Quitte Pas oder so, Jacques Brel oder sowas. Geht's mir blendend.
Andere Leute,
meine Frau kann das nicht hören. Bei der ist es so, dass sie danach komplett deprimiert ist, wenn sie so einen Song hört. Aber ja.
Ja gut, das kann dann jeder individuell entscheiden, ob er den Song in der Playlist skippt oder sich daran erfreut. Es ist ja nur ein Angebot. Janosch, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht. Wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfiehlt ihn weiter, abonniert ihn, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn eine neue Folge raus ist. Kommentiert gerne und besucht auch die anderen Kanäle von Freunde fürs Leben. Instagram, frnd.tv, da findet ihr andere Talkformate. Auf YouTube, frnd.de ist die Website von Freunde fürs Leben. Und ja, in dem Sinne nochmal, passt auf euch und euer Umfeld auf. Und mir bleibt jetzt, oder uns, bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.